Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Ja, unsere Predigtserie heißt Cruising Glory, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wer noch keine Predigt aus dieser Predigtserie gehört hat, dem lade ich ein, hört euch doch die Predigt mal online an, weil die letzten Predigten waren, glaube ich, richtig gut. Nicht, weil ich gepredigt habe, sondern weil das Thema einfach genial ist. Es geht nämlich darum, dass Gott sich wünscht, dass du dich veränderst und dass du dich verwandelst, nämlich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also ein Optimierungsprozess, in den Gott dich ganz persönlich mit reinnehmen möchte. Und er möchte dich segnen, er möchte dich zurüsten, er möchte, dass du stark wirst und dass du dich verwandelst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wir haben einen Vers, den wir jetzt schon jeden Sonntag gehört haben, der steht in 2. Korinther 3, 17 bis 18. Ich weiß nicht, ob er euch schon zu den Ohren rauskommt. Ich kann den immer und immer lesen, weil der ist einfach hammergenial. Da steht, der Herr aber ist Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wow, eine krasse Bibelstelle. Gott möchte dich verwandeln in dasselbe Bild, wie er ist. Letzten Sonntag haben wir einiges gehört darüber und da haben wir gehört über die alte Herrlichkeit, was die Bibel mit der alten Herrlichkeit gemeint hat. Die alte Herrlichkeit, das war der alte Bund, das alte Testament, und da gibt's Gebote, da gibt's Gesetze und Dinge, die ein Mensch tun soll, damit er irgendwie Gott gefällt. Ich tue, es ist das Gesetz, du sollst. Da ging's immer drum, dass du sollst. Und das ganze Alte Testament ist geprägt vom Gesetz und vom Gesetz her gedacht. Aber Jesus hat gesagt, jetzt mit mir fängt ein neuer Bund an. Denn die Gesetze könnt ihr nicht halten. Nur aufgrund von Gesetze gibt es Gericht. Stellt euch mal vor, es gäbe kein Gesetz. Dann bräuchte es auch kein Gericht. Weil was soll denn der Richter sagen? Was soll er denn beurteilen? Das war richtig, das war falsch. Und Jesus hat gesagt, ich erfülle das Gesetz, ich nehme die ganzen Strafen, alles was verbockt worden ist, auf mich. Er ist gestorben am Kreuz, er ist auferstanden und jetzt schenkt er uns seine Gerechtigkeit. Und das ist der neue Bund, die neue Herrlichkeit. Und da geht's nicht mehr drum, hast du richtig gelebt? Hast du richtig gedacht? Hast du alles richtig gemacht? Bist du immer brav zur Kirche gegangen? Hast du alle Gebote gehalten? Nein, sondern Jesus hat das alles für dich getan. Und das empfängt man jetzt durch Glauben, indem man sagt, Jesus, ich glaube, dass du das für mich vollbracht hast, getan hast und es gehört jetzt mir. Und durch den Glauben an Jesus empfängst du das Ganze. Jesus hat getan. Und dann kannst du sagen, ja, aber muss ich dann gar nichts mehr tun? Jein. Und darum geht's heute. Geht heute um zwei Themen so ein bisschen. Einmal geht's darum, was sollen wir denn doch noch tun? Weil ich glaube, wir haben einen Papa im Himmel. Der Papa im Himmel, der ist so wie ein Papa auf der Erde. Aber viel, viel, viel besser. Wer hier ist Papa? Mal Hände heben. Ja, ein paar. Wer ist Mama? Die können nochmal die Hände mit dazu heben. Okay, ihr seid Eltern. Ihr habt Kinder. Wünscht ihr euch, dass euer Kind rotzlöffelmäßig abgeht, die anderen Kinder tritt, streitet und in eine reinboxt, ja, die Schaufel im Sandkasten entreißt oder in der Schule irgendwie schlechte Noten schreibt? Wer wünscht sich sowas von seinem Kind? Mal her. Keiner. Warum nicht? Ihr habt sie doch lieb, oder? Wer hat sein Kind nicht lieb? Also, ich hoffe, es geht jetzt keine Hand hoch, ja? So. Ja? Aber hey, alle haben ihre Kinder lieb, aber nicht immer all das, was sie machen, oder? Und genauso ist Gott im Himmel. Er hat uns total lieb und da gibt's nichts, was zwischen dir und seiner Liebe steht. Aber weil er dich so lieb hat, wünscht er auch, dass du einfach genial ihn vertrittst. Es ist ja so, wer blamiert sich denn im Kindergarten, wenn das Kind missbaut die Eltern, ja? Ist so, ne? Das Kind, das kann sich aufführen wie noch was, aber es fällt alles zurück auf die Eltern. Die müssen dann dafür gerade stehen, ja? Oh, wie haben die Kinder wieder im Gottesdienst hin so rumgelaufen, bis nach vorne und so, oh nein, ja, wie blamabel oder sonst was. Das fällt immer auf die Eltern zurück. Hey, und genauso ist es auch mit Gott. Wenn wir Christen Mist bauen, dann auf wen fällt's zurück? Auf ihn, ja. Wir bauen Mist und alle sagen, guck mal, wie doof der Gott von den Christen ist. Und das darf nicht passieren. Gott wünscht sich, dass wir ihn repräsentieren, weil er unser hammergenialer Papa ist, wünscht er sich auch, dass du ein hammergeniales, braves Kind bist, was total lieb lebt. Und zwar so, wie seine DNA ist, wie er es uns beibringt, nicht wie wir es vielleicht in unseren irdischen Familien gelernt haben, nicht wie wir es irgendwo aufgeschnappt haben, sondern wie er es uns beibringen möchte. Und darum müssen wir es lernen und verstehen, was er uns denn beibringen möchte. In Römer 8, Vers 1 bis 3. Wer nun mit Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Also dieser alte Bund da drüben auf der linken Seite, das ist vergangen, das ist aufgehoben durch dieses neue Gesetz. Gott liebt dich und es gibt keine Verdammnis, kein Gericht für dich, weil du ein Kind vom Vater im Himmel bist. Aber in Galater 6, 7 bis 10, da steht, irrt euch nicht. Also, das ist schon mal ein krasser Satz. Irrt euch nicht. Das heißt, täuscht euch nicht, verrennt euch nicht, denn Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, werden wir nicht ermatten. Lasst uns nun also, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Also obwohl Gott uns total lieb hat, sollen wir so leben, wie er es sich wünscht. Gute Dinge tun, gute Werke tun, richtig toll zu anderen Menschen sein. Wir sollen, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken. Gute Werke, also muss ich jetzt doch was tun. Nee, du kannst nichts tun, um von Gott noch mehr gerettet zu werden, als gerettet zu sein. Ja, du kannst nicht durch deine Werke Gott gefallen, sodass du dann in den Himmel kommst, weil du eben brav warst. Nein. Aber der Vater wünscht sich eben tolle Kinder. Und jetzt steht hier, denn wer auf sein Fleisch sät, und das ist das da drüben, hier, ich tue, das bin ich, das ist mein Fleisch, das ist das alte Gesetz. Wenn ich diese guten Werke, wenn ich all das, was da drinnen steht in diesem Vers, tue, aufgrund vom Gesetz, ich tue, das ist mein Fleischliches, mein Wollen, meine eigene Entscheidung, wenn ich da drauf sehe, wenn ich da drauf aufgrund von den Gesetzen gute Werke tun möchte, hey, dann werde ich auch richtig Verderben ernten. Das heißt weiter in unserem Text, wer aber auf den Geist sät, das ist der neue Bund. Weil Gott dich lieb hat, weil du gerettet bist, weil du einfach nichts leisten musst vor Gott und er dich frei gemacht hat, darfst du so sein wie er. Wir sehen Gott mit aufgedecktem Angesicht und dürfen uns in dasselbe Bild verwandeln, wie er ist. Und wir sehen darauf unsere guten Werke, weil Gott gut ist. Irrt euch also nicht. Bei mir war das so, ich hatte meine Eltern lieb, und zwar so lieb, dass wenn andere Mist gebaut haben, wollte ich da nicht mitmachen. Warum? Der Mist hat mich schon interessiert, ja. Da hätte ich schon gern manchmal mitgemacht. Aber ich wusste, wenn ich das mache, dann wird meine Mama traurig sein, dann wird mein Papa traurig sein. Dann wird es Ärger geben, nee, das war gar nicht so mein Problem, sondern eher, hey, ich werde sie traurig machen. Und wie viel mehr ist dein Papa im Himmel froh, wenn du gutes Zeugs machst, und wie sehr ist er manchmal auch traurig, wenn du dich vielleicht verrennst, aber er liebt dich dennoch. Interessant ist dieses Prinzip von Saat und Ernte. Das, was wir sehen, das werden wir ernten. Und wenn wir sehen im Geist, wenn wir im neuen Bund unterwegs sind und gute Dinge wirken, dann werden wir vom Geist Dinge auch erleben. Das heißt, unsere Saat geschieht im Glauben, nicht aufgrund von Gesetz. Du musst gut sein, du musst brav sein, das gelingt nicht. Aber ich darf und ich darf sehen. Und ich darf. Das ist wie ein Saatkorn, den man hineinschmeißt in die Erde. Kennt ihr das? Ne? Man nimmt so ein Saatkorn, tut in den Blumentopf rein, gießt dann immer schön und dann passiert dieses Wunder. Es wächst, es wächst, es wächst. Und wenn es richtig gut gedeiht, dann passiert, dass irgendwann die Blume kommt und dann vielleicht sogar ein Samenball und es entstehen weitere Früchte. Und das, was du siehst im Glauben, Jesus, ich handle im Glauben, ich tue gute Dinge im Glauben, dann fängt es an, Frucht zu bringen zur richtigen, richtigen Zeit. Grundlegend ist Gott derjenige, der uns versorgt. Hast du das gewusst? so wie die Eltern grundlegend die Kinder versorgen. Hey, ist Gott da, der uns grundlegend versorgt? In Lukas 12, Vers 24 steht, betrachtet die Raben, die nicht säen noch ernten, die weder Vorratskammer noch Scheunen haben, und Gott ernährt sie. Wie viel seid ihr mehr wert als die Vögel? Also Gott möchte so dich segnen und umsorgen, dass du dir keine Sorgen machen brauchst. So wie die Raben, die nicht säen noch ernten, die weder Vorratskammern anlegen, möchte Gott dich segnen. Trotzdem lehrt die Bibel uns darüber hinaus dieses Prinzip von Saat und Ernte. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit ist auch so eine Saat. Ja, das, was Gott gesät hat, soll sich entwickeln und sollen groß werden. Wenn du dir wünschst, wenn du dir Veränderung, wenn du dir Durchbrüche in deinem Leben wünschst, dann hat das was mit diesem Prinzip von Saat und Ernte auch etwas zu tun. Denn das, was du sähst, das wirst du auch ernten. Und es ist ein Kreislauf, der nicht aufhört. Wenn ich heute sähe, werde ich irgendwann in der Zukunft ernten können. Wenn ich heute sähe, morgen aber vergesse zu säen, werde ich irgendwann mal in der Zukunft ernten können, am nächsten Tag ist aber auch nichts da. Wenn ich aber anfange, jeden Tag zu säen, kommt irgendwann in der Zukunft der Tag, wo ich ernten kann, ernten kann, ernten kann und ernten kann. Und das finde ich total stark. Aber jetzt gibt's noch ein Geheimnis. Ich sähe, ich sähe, ich sähe, ich sähe an diesem Tag, an jenem Tag, ich sähe. Und ich fange an zu ernten, wow, ich darf aber nicht vergessen, weiterzusehen, während ich ernte. Warum? Sonst habe ich abgeerntet, alles, was ich gesät habe, und irgendwann bleibt die Ernte aus. So, das heißt, ich darf sehen, jeden Tag, bis ich anfange zu ernten, und dann sehe ich. Ich ernte und sehe. Und es hört nicht auf, dass die Veränderung kommt, dass der Segen von Gott kommt, dass Durchbrüche in deinem Leben kommen. Wenn du dann wieder aufhörst zu sehen, erntest du vielleicht, du freust dich über deine Ernte, aber es geht nicht weiter. So, bleib dran! Sehe im Glauben jeden Tag das Gute, damit der Kreislauf nicht aufhört. Und die Bibel beschreibt dieses Prinzip in so vielen verschiedenen Situationen. Einmal geht es auch darum, Menschen für Jesus zu erreichen. Da die Ernte ist groß. Und ich erzähle von Jesus weiter. Ich lade zu Jesus ein, das ist eine Saat. Und irgendwann fange ich an zu ernten, dass ich es erleben werde, dass Menschen zu Jesus zum Glauben finden. Es ist ein Hineininvestieren in Menschen, immer wieder eine neue Saat, in Freunde, in Bekannte, in Menschen, denen du begegnest, indem du Gutes wirkst, Gutes sprichst, hineinsprichst in das Leben, und irgendwann wirst du anfangen zu ernten. Es gibt Dinge des Glaubens, die du siehst, und manchmal auch in schwierigen Situationen, alle Umstände sind schwierig, alles ist krank um dich herum, du bist selber vielleicht krank, und du fängst an, im Vertrauen zu sehen und zu glauben, weil du auf den Glauben siehst, auf den Geist siehst und sagst, ja Jesus, ich glaube und ich sehe und ich glaube, dass du heilst, dass du befreist. Die Bibel vergleicht das ganze Ding mit den Finanzen auch damit. Das, was du siehst, das wirst du ernten. Und es geht nicht um irgendwelche Gesetze bei uns Christen. Du musst doch was in den Klingelbeutel reinschmeißen, du musst da irgendwie was machen, dann liebt dich Gott oder sonst irgendwas, und dann sehen die anderen, wie toll du bist. Nein, es geht auch da, im Glauben zu nehmen und zu investieren. Und das hat direkt etwas damit zu tun, damit du dich verwandelst. Dein Verwandlungsprozess von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wer aber auf den Geist zählt, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Wenn ich auf den richtigen Boden sehe, wenn ich im Glauben sehe, im Vertrauen zu meinem Jesus, mit dem ich unterwegs bin, weil er mich gerettet hat, weil er mich liebt, hey, dann ist es etwas, das Ewigkeitsbestand hat, was ich sehe. Es ist nicht so, dass ich nur irgendwas mal ernte, sondern es hat Ewigkeitsbestand. Wir werden ewiges Leben ernten. Und wenn wir anfangen mit unserem Verhalten, das ist eine Saat, uns anfangen, gut zu verhalten im Glauben, und wir sehen, das hat dieses Verhalten Ewigkeitsbestand, wenn ich es im Glauben tue. Wenn du anfängst, deinen Nächsten zu ehren und zu loben und wertzuschätzen. Und das machst du im Glauben, nicht weil dir es der Pastor gesagt hat, nicht weil das irgendwo als Gesetz in der Bibel steht, sondern weil du es vom Herzen aus gerne tust und du siehst es im Glauben. Und dann passiert etwas, das wird Ewigkeitsbestand haben. Und du wirst auch anfangen zu ernten. Werke, die du tust, gute Werke, die Ewigkeitsbestand haben. Und ich glaube, das brauchen wir, oder? Und das wünschen wir uns, weil das hat was mit meiner Veränderung zu tun. Ich möchte ja ernten. Ich möchte von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wachsen. Ich möchte, dass mein Leben sich verändert, dass Jesus mein Leben verändert. Ich habe es gerade gesagt, wir dürfen auch Geld sehen im Glauben. Und da wird es heute ein bisschen drum gehen. Und du sagst, oh, der predigt, der Pfarrer da vorne, der predigt über Geld. Hab's doch gewusst, die in der EFG, die wollen ja nur das eine. Die wollen nur mein Geld. Die predigen ständig über Geld. Nee, machen wir nicht. Wir predigen ein- bis zweimal im Jahr über Finanzen. Und heute geht's tatsächlich mal um den hier, um den Geldbeutel. Wisst ihr, in der Seelsorge kommen die Leute, und es gibt immer wieder unterschiedliche Probleme und Herausforderungen, was die Leute so haben. Aber es sind oft zwei Themen, um die es oft geht. Entweder um Sexualität oder um Geld. Und warum geht es so oft in den Seelsorgengesprächen darum? Weil ich glaube, es wird viel zu wenig darüber gesprochen, es wird viel zu wenig darüber gelehrt. Ja. Wir brauchen gute Lehre darum. Ja. Nur weil man Christ ist, heißt es nämlich überhaupt noch nicht, dass man automatisch gut mit Geld umgehen kann. Und darum brauchen wir gute Lehre darüber, denn die Bibel lehrt uns über den Umgang mit Geld. Wir sollen unsere Steuern zahlen, wir sollen ordentlich an Geld kommen, also nicht jemanden beklauen oder unlautere Geschäfte machen, Glücksspiel und all dieses Zeugs. Ja, davon sollen wir uns fernhalten, weil Gott möchte, dass wir auf gute Art und Weise, auf ehrliche Art und Weise unser Geld verdienen. Putin und Merkel treffen sich auf einer Dinnerparty. Merkel geht zu Putin und sagt ihm: Putin, es gibt viele Arten, Geld zu verdienen, aber nur eine ehrliche. Darauf fragt der Putin: Und die wäre? Und da sagt die Merkel: Wusste ich's doch, dass sie diese nicht kennen. Ich glaube, die Bibel lehrt uns richtig gut, ja, wie wir mit Geld umgehen können. Wir sollen so großzügig sein, wie Gott großzügig ist. Nicht geizig sein. Trinkgeld zum Beispiel. Gott ist ein Belohner, der auch belohnt, selbst wenn wir mal Mist gebaut haben. Und wir dürfen auch mit einem großen Herzen unterwegs sein und zu einem Belohner werden, wie er ein Belohner ist. Schulden erlassen, nicht dran festhalten, Almosen geben, all darüber spricht die Bibel total viel. Aber es geht immer darum, um ein Investment im Glauben. Es geht nicht darum, das zu tun, weil das jetzt gesammelt wird, weil man das halt so macht, sondern ich tue es aus Glauben heraus. Paulus spricht vom Geben ebenso im Bild vom Sehen, investieren, wie mit der Saat und Ernte. In 2. Korinther 9, 6 bis 11, ein ganz bekannter Vers. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder Zwang. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Aber Gott vermag euch jede Gnade überreich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren, und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Aufrichtigkeit im Geben, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Boah, hier steht, dass du sogar den Samen von Gott bekommst, den du sehen darfst. Es geht also nicht darum, irgendwas zu geben, was du gar nicht hast, sondern es geht darum, zu geben, was du bekommen hast. Gott gibt den Samen, den du sehen kannst. Und das steht im Kontext mit Geld. Das, was du hast, kannst du geben. Nur wenn du nichts hast, kannst du auch nichts geben, oder? Aber wenn du was hast, und das ist etwas, was Gott dir geschenkt hat, darfst du es investieren, es geben. Und es ist wirklich eine Investition im Glauben. Und ich gebe etwas raus und ich gebe etwas weg. Nicht aus Verdruss, Ich sag dir, Gott braucht dein Geld überhaupt nicht. Gott ist so reich, er hat alles geschaffen, ihm gehört alles Silber, alles Gold der ganzen Welt. Er braucht dein Geld nicht. Und ich glaube auch, wir als Kirche, natürlich, wir sind eine Institution auch irgendwo, wir brauchen Geld, aber wir brauchen nicht dein Geld. Aber wenn du das verstehst, dieses Prinzip von Saat und Ernte im Glauben zu geben, dann weißt du, hey, was ich jetzt gebe, ist eine Ehre, denn Gott hat mich schon längst gesegnet und das bisschen, was ich habe, darf ich investieren. Und Gott wird mich reichlich sehen und er wird es vermehren und ich werde genug haben und mich wachsen lassen in all diesen Dingen. Wir dürfen es ernten. Wir dürfen auch im Bereich unserer Finanzen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wachsen, indem wir im Glauben auf Jesus sehen. Du wirst ernten. Vielleicht wirst du nicht immer automatisch gleich, also du, so wie ich pflanze jetzt einen Geldschein und dann wächst ein Baum, an dem alles Geldscheine hängen. Natürlich kann Gott dich mit Geldscheinen segnen, aber er wird vielleicht dir etwas geben, was du tatsächlich brauchst, was viel mehr wert ist als das, was du gesät hast. Erwarte nicht immer, dass automatisch dann gleich wieder Geld rauskommt, sondern erwarte, dass Gott dich segnet und belohnt, weil er lässt sich nichts schenken. Als junger Mann wollte ich einen Einsatz machen in China. Ich wusste irgendwie innerlich, ja, das ist mein Ding, da soll ich hin. Und ich habe mein ganzes Geld, was ich mir angespart hatte, dafür bereit gehalten, für diesen Einsatz. Der hat einiges gekostet, der Flug nach China, nach Hongkong rüber und dann dort die ganzen Gebühren, die man da alle so zahlen muss, war schon einiges. Für mich als junger Mann war das einiges. Und ich hatte das bereitgelegt und ich hatte auch genug für meinen Führerschein. Dann kam es und ich oute mich, ich bin zweimal im Führerschein durchgeflogen. Ja. Nicht in der Theorie, in der Praxis. So, was hatte das? Ich musste jetzt noch mal dranhängen und das bedeutete, mein erspartes Geld für meinen Einsatz, den ich doch für Gott machen wollte, den musste ich jetzt anknacksen und anbrechen und es ging alles dafür drauf. Ich hatte nichts mehr. Ich hatte nichts mehr. Aber ich wusste, Gott, ey, ich habe eigentlich Gott immer gefragt, Gott, werde ich den Führerschein bestehen? Und da kam die Antwort in meinem Herzen, ja. Und dann bin ich durchgefallen. Und dann habe ich gesagt, Gott, was ist mit dir los? Ja, warum? Du hast doch gesagt, ja, ich hatte doch das so tief in meinem Herzen, diese Zusage. Und dann habe ich wieder Mut gefasst und habe nochmal Gott gefragt, werde ich bestehen? Kam wieder dieses ja. Dann bin ich ein zweites Mal durchgefallen. Dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, Gott, bist du ein Lügner? Und dann sagte Gott und hat die Antwort gegeben, ich habe gesagt, du wirst es schaffen, nur nicht wann. Also, oh, okay. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott es auch gemacht hat, dass ich mein ganzes Geld verbraten musste, dass ich anfangen sollte zu lernen, im Glauben zu leben. Also habe ich gesagt, gut, jetzt habe ich den Führerschein, jetzt habe ich das Geld aber auch weg, aber jetzt glaube ich dafür. Und ich bin in meinem Zimmer auf und ab marschiert und habe gebetet. Ja, Jesus, ich danke dir dafür und ich glaube und ich vertraue dir, weil du hast gesagt, ich soll dann nach China gehen, das ist ja nicht meine Idee. Bitte komm und finanziere mich auch, Herr, ich glaube es, Papa, dass du das machst. Und ich habe allen Glauben zusammengenommen und habe das ausgebetet. Und während ich dafür bete, klingelt das Telefon und bin ich rangegangen, ja, hallo? Und da sagte eine Frau, hallo, du kennst mich zwar nicht, ich wohne in Stuttgart, aber ich habe von irgendjemandem gehört, dass du einen Einsatz machen willst nach China. Und gerade eben denke ich so darüber nach und habe dann empfunden, dich anrufen zu sollen, habe überall nachgefragt, wie ich an deine Telefonnummer komme. Ich würde dich gern unterstützen. Ich weiß zwar nicht, ob du das brauchst, aber ich will dich gern finanziell unterstützen. Wie ist deine Kontonummer und wie viel soll ich überweisen? Ich dachte, boah, wow, das geht ja einfach. Und Leute, so ist es. Es ist einfach. Mit Jesus ist es einfach. Und wir dürfen es lernen. Es kommt vielleicht nicht immer gleich dieser Riesenbatzen, aber Stück für Stück für Stück. Und du bekommst den Samen, den du sehen darfst. Ja. Doro und ich, wir geben gern Trinkgeld. Nicht immer riesen viel, aber doch immer gerne. Und wisst ihr, was es macht? Es macht uns mehr Freude zu geben, als denen, die es dann kriegen. Und das ist total stark, weil ich glaube, Gott möchte an unsere Haltung ran. Nicht, dass der Mammon regiert in unserem Leben. Das Geld ist Gott, nee. Sondern, hey, es ist ein Mittel, mit dem wir Dinge ermöglichen können, mit dem wir Dinge, wo wir Segen sein können. Und ich gebe gerne. Selbst dann, wenn wir wenig haben, gebe ich gern Geld. Ich bin immer der, wo wahrscheinlich mehr gibt als du. Ich immer, ja komm, noch einen drauf, ist doch total okay. Und es macht was mit dem Herzen. Es schafft eine Großzügigkeit. Wenn du merkst, da ist Geiz in deinem Leben, fang an, großzügig zu sein. Fang an, ein bisschen mehr zu geben und nicht irgendwo so rumzudrücken. Ja? Aber wir sprechen uns auch immer ab. Ne? Und wenn mir irgendwann mal so eine Sammlung ist von Geld, dann gucken wir immer so und blinzeln uns und dann, ja, mehr oder zeigen so, mehr. Und dann wissen wir, es ist immer abgesprochen, was wir geben. Also mach das nicht so, wenn du verheiratet bist und dann gibst du alles rein und deine Frau sagt dann, ja, oder umgekehrt, sprecht es ab. Ne? Aber gib großzügig. Warum? Weil es dich freisetzt und weil es total, total gut ist. Es gibt im Bereich der Finanzen drei Formen des Sehens in der Bibel. Da gibt es einmal die Erstlingsgabe. Dann gibt es den Zehnten, vielleicht schon mal gehört, und es gibt das Opfer. Es sind drei unterschiedliche Arten zu geben. Die Erstlingsgabe, das ist die erste Frucht. Das Erste, was du erntest, das Erste, was du bekommst, das ist dein erster Lohn, den du bekommst, wenn du eine neue Arbeitsstelle anfängst. Das ist vielleicht der erste Lohn im Jahr. Das ist das Erste, was du bekommst. Und das ist es, was Gott gehört. Was? Ja, ich dachte, in der Freikirche gibt man nur den Zehnten. Aber ich weiß nicht, wo du das gehört hast. Ja, bei Gott gibt es auch die Erstlingsgabe. In 1. Mose 4, 3 bis 5, da steht: Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain vor den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und wir wissen, wie es weitergeht. Kain erschlägt nachher dann sogar noch den Abel deswegen, weil er eifersüchtig ist. Ja, und ich als Kind dachte ich immer, wie fies, ja, der Abel, ja, der wird gesegnet und der Kain nicht, der hat ja der Arme, warum, ja, ist doch ungerecht. Und dann habe ich schon sowas gehört, ja, der hat ja nur Getreide geopfert und der andere hat halt Tiere geopfert, ja, deswegen, ne, ich so, ja, aber das ist doch das, was die hatten, ja. Wie sollte denn der Kain Tiere opfern, wenn er nur Farmer war und Getreide hatte? Aber hier steht was anderes. Abel, er brachte von den Erstlingen seiner Herde. Es war das Erste. Also nicht, ich gebe irgendwie mal was Gott ein bisschen so ab, sondern vom Herzen her war er so drauf, dass er gesagt hat, das Erste, das Beste, das Erste, was ich krieg, davon soll Gott gesegnet sein. Es ist die Erstlinggabe. Nicht aufgrund vom Gesetz, also nicht, weil es irgendwo im Gesetz steht, du sollst da irgendwo das Erstling geben, denn die Erstlingsgabe geben, sondern aus Dankbarkeit zu Gott. Wir haben vorhin gelesen, Gott ist es, der uns den Samen schenkt, der uns die Finanzen schenkt. Also schmeiße ich das, was ich habe, was ich bekomme, das Erste, das Beste, das gebe ich Gott. Das ist eine Herzenshaltung. Und ich glaube, Gott ist ein Belohner. Und er lässt sich nichts schenken. Die zweite Sache ist der Zehnte. Vielleicht habt ihr da schon mal drüber gehört. Das ist der zehnte Teil vom Einkommen. Und da scheiden sich die Geister drüber. Die einen sagen, ja, aber das ist doch Altes Testament. Stimmt, es ist Altes Testament und es ist auch ein Gebot des Alten Testaments. Und wir wissen, durch Jesus ist das ganze Gesetz erfüllt. Es gibt also kein Gesetz für dich, dass es heißt, du musst den zehnten Teil deiner Habe bezahlen. Nein, das ist in Jesus erfüllt. Der Zehnte damals im Alten Testament bildete eine Basis der Versorgung für den Tempel und die ganze Priesterschaft. Die konnte nicht leben ohne diesen Zehnten. Und auch wir als Kirche, wir leben von einer Grundversorgung. Und irgendwie muss das ja funktionieren. Also Kirche heute lebt auch von den Dingen, die wir hinein investieren in das Reich Gottes, auf freiwilliger Basis, nicht aufgrund von Gesetz. Und in Markus 12, Vers 41 bis 44 sehen wir, wie Jesus mit dieser Geschichte umgegangen ist. Und Jesus setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Schärflein ein, das ist 1 Cent. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in die Schatzkaste eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Jesus war nicht begeistert von denen, die ja ihren 1/10 gegeben haben, die von ihrem Vermögen, oh ja, da ist noch was übrig, das bringe ich jetzt in den Tempel und ich gebe es ein bisschen Gott so ab, sondern er war begeistert von dieser einen Frau, die so arm war und trotzdem bereit war, alles zu geben. Es ist viel mehr als 1/10. Eigentlich gehört Gott sowieso unser ganzes Geld. Ihm gehört dein ganzes Bankkonto und alles, was da jemals drauf sein wird, es gehört eigentlich Gott. 1/10 ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil und nicht aufgrund von irgendwelchen Gesetzen, sondern wieder aufgrund unserer Herzenshaltung darf ich geben. Und das ist richtig gut. Denn was du im Glauben siehst, wirst du ernten. Die 3. Sache ist das Opfer. Oh, was? Es gibt auch noch das Opfer. Warum heißt es Opfer? Wir nennen es nicht Opfer, weil es klingt so komisch. Wir sammeln jetzt das Opfer ein. Dann denkt man, wer wird heute eingesammelt? Ja? Wer wird auf den Altar gelegt und geschlachtet? Nee, wir nennen es nicht mehr Opfer. Aber das Opfer bedeutet, ich gebe etwas. Das ist nicht meine Erstlingsgabe. Es ist nicht mein regelmäßiges Geben, mein 1/10 oder sowas, sondern darüber hinaus gebe ich ein Opfer und Opfer tut weh. Ja, das ist das, was wirklich weh tut. Oh, ich habe eigentlich könnte ich es gut gebrauchen, aber ich gebe darüber hinaus noch etwas. Das ist, was noch dazukommt, das, was ein bisschen weh tut. Wir nennen es gern Investment, weil das ist auch, das ganze Ding heißt Investment, aber wir investieren in das Reich Gottes. Wir sehen und wir ernten. Wir sehen und wir ernten. Wir sehen und wir ernten. Und das ist eine richtig gute Herzenshaltung. Das Opfer, wenn das Körbchen rumgeht, ja, und wir da was rein, das ist eigentlich das Opfer. Natürlich darfst du da gerne auch deine Erstlingsgabe reinschmeißen, dann fühlt es sich. Du kannst gerne da deinen 1/10 reinschmeißen. Aber das ist eigentlich gedacht für, ich gebe etwas Gott. Und das ist eine Art Anbetung. Es soll auch nicht ein leichtsinniges Hinauspfeffern von Geld sein. Natürlich darfst du auch berechnen und wissen und einteilen, ja, und von dem, was du hast, geben und investieren. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, dass Leute dann das nehmen, so, was sie sich vorgenommen haben, nehmen da das Geld in der Anbetung und Jesus, ich preise dich, wow, und ich schmeiße es da rein, weil es dich ehrt. Und wir sollen ja als Christen nicht, wir sollen ja Scheinwerfer sein, ne, für Jesus. Wisst ihr, ne? Das ist kein Klingelbeutel, das ist ein Raschelbeutel. Ein katholischer, ein evangelischer und ein freikirchlicher Pastor treffen sich und die unterhalten sich so drüber, wie macht denn ihr das mit dem Geld einsammeln? Und da sagt der Katholik, ach, ganz einfach, ich mache mit der Kreide einen Kreis um mich rum, ne, und wenn dann eingesammelt worden ist, schmeiße ich das alles in die Höhe und alles, was außerhalb vom Kreis liegt, das ist für Gott, das, was im Kreis liegt, das behalte ich für mich. Und dann sagt der Evangelische, oh, ich mache das ja auch so, ich mache auch einen Kreis um mich rum, ich schmeiße es hoch, ja, und alles, und dann fällt es runter und alles, was im Kreis liegt, das gebe ich Gott und alles, was drumherum liegt, das ist dann für mich. Und wie machst du das? Und da sagt der Freikirchler, ich mache auch einen Kreis um mich rum. Ich nehme das Geld, schmeiße es in die Luft und alles, was Gott behalten will, soll er oben behalten. So ist es nicht. Ja? Wir in der Freikirche, das läuft alles ordentlich. Ihr werdet nächsten Sonntag bei Via Futura, seht ihr auch ein bisschen ein paar Zahlen. Wir gehen da ganz offen und ehrlich mit unseren Geldern um. Und umso mehr wir wachsen, umso größer wir werden, umso mehr Geld braucht es natürlich auch, damit wir hier Reich Gottes zusammenbauen dürfen. Ja. Das Opfer ist also etwas, das ich extra noch dazu gebe. Aber das Geben ist immer ein Weggeben. Wenn ich etwas spende oder gebe, will aber genau, dass das Geld für irgendeine bestimmte Sache ausgegeben wird, eigentlich habe ich dann meine Hand noch mit drin. Ich habe eine Ambition dabei und will, dass es geht. Und Aber geben ist genau das. Ich schmeiß hinein und lass los. Und dann ist die Verantwortung bei denen, wo es hingegangen ist. Die müssen vor Gott auch verantworten, wie es mit den Geldern, wie es mit den Finanzen umgegangen ist. Vielleicht kennt ihr die Story von Abraham. Abraham bekam eine Zusage von Gott. Du wirst viele Kinder haben, so viele wie Sand am Meer, so wie Sterne am Himmel. So viele Kinder wirst du haben. Und es hat nicht geklappt mit dem Kind. Und irgendwann kam das Kind. Hey, und dann bekam er, und er, juhu, danke Gott, du hast mich mit einem Sohn gesegnet. Echt genial. Und dann sagt Gott, jetzt nimm den Sohn und opfer ihn mir. Und dann sagt Abraham, was, wie, boah. In der Zeit wusste man noch gar nichts über Gott, wie er drauf ist, dass Gott keine Menschenopfer will und so. Also das wussten die damals noch nicht. Und er war bereit und hat gesagt, Gott, okay, du hast ihn mir gegeben. Dann bin ich auch bereit, ihn dir wiederzugeben. Ich verstehe es nicht, die ganze Verheißung, das ganze Versprechen, was da dran ist mit dem Sand am Meer, das ist alles, gebe ich mein ganzes, deine ganzen Zusagen, alles, was du versprochen hast, ich bin bereit, es dir zu geben. Und Gott sah diese Bereitschaft in dem Herzen. Und er musste dann seinen Sohn nicht opfern, dann hat Gott was anderes, ein anderes Opfer bereitgestellt. Ein Bock, der da stattdessen geschlachtet worden ist. Wow, wie genial. Und der Segen kam auf Abrahams Leben, weil Gott sah das Herz. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du sagst, okay, auch ich möchte erleben, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt zu werden. Und auch in dem Bereich Finanzen möchte ich verwandelt werden. Hey, dann fang an, eine Saat zu geben. Vielleicht ist es eine kleine Saat, aber es wird aufgehen. Vielleicht ist es eine große Saat, vielleicht ist auch jemand da, der sagt, ich habe die Gabe des Gebens und es ist total wichtig. Es gibt Menschen, die haben die Gabe des Gebens, die sind glücklich da drin, die haben vielleicht einen guten Job, können sich sonst nicht irgendwie in der Kirche engagieren und dann setzen sie durch Finanzen frei. Das kann eine Gabe von Gott sein. Hey, total, dann geh in dieser Gabe, gib aus Ehre und aus Dankbarkeit Gott. Und mach es in deinem Herzen fest. Was soll ich geben? Wie soll ich es geben? Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Geben ist ein heiliger Akt des Glaubens. Hast du das gewusst? Geben ist ein heiliger Akt des Glaubens. Gib Gott das, was du hast, und er wird dir viel mehr geben. Lass den Mammon nicht dein Herz bestimmen. Sei frei, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.